Deutschlandfunk Kultur heute.
Eine Van Gogh-Ausstellung ohne Van Gogh beschäftigt uns heute. Also ohne den Van Gogh, den man kennt. Den der Landschaften, der Sonnenblumen, der Porträts. Zum ersten Mal werden in einer Ausstellung ausschließlich Stillleben Van Goghs gezeigt. Im Museum Barberini in Potsdam. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns um eine Brücke aus Papier. So nennt sich ein deutsch-ukrainisches Schriftstellertreffen. Und wir haben Antworten auf die Frage, wie frei ist die Kunst? Auf einer Tagung in Berlin wurde darüber debattiert. Mascha Drost ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Für Vincent van Gogh war das Stillleben der Anfang von allem. So brachte er es seinen Schülern bei. Und malte selbst über 170 Stillleben, in denen sich die Entwicklung seiner Kunst wie im Zeitraffer nachvollziehen lässt. Es ist eine überschaubare neue Ausstellung im Barberini-Museum. 27 Bilder, die sich an der großen niederländischen Tradition in diesem Genre genauso orientieren, wie sie in die Moderne blicken. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen, aber bevor wir zu den Bildern kommen, die Frage, warum ist das die erste Ausstellung, die sich ausschließlich Van Goghs Stillleben widmet? Warum steht dieses Genre derart im Schatten?
Ja, Frau Drost, das scheint wohl daran zu liegen, dass die bald nach seinem Tod einsetzende Mythisierung von Van Goghs Künstler wieder so oft direkt eben auch in die Rezeption seines Werkes eingeflossen ist. Zum einen gibt es ja diese oft zitierte Stelle aus einem seiner Briefe an seinen Freund, den britischen Maler Horace Mann Levens, dass er Blumen gemalt habe, weil er kein Geld habe, um Aktmodelle zu bezahlen. Also daraus hat man dann geschlossen, dass Stillleben eigentlich so eine Art Notnagel sind, so ein Ersatz für Studien, die eigentlich der menschlichen Figur gelten sollten, also quasi so Fingerübungen teilweise dann, die er in der Hoffnung gemacht hat, in Paris sie leichter verkaufen zu können. Also wenn man jetzt aber mal die Schwertlilien oder die Sonnenblumen außen vorlässt, also diese prominenten, großen Stillleben, dann assoziiert man mit Van Gogh wirklich eher Landschaften, Gärten, Porträts. Und dem widerspricht eben jetzt Michael Philipp, der Kurator hier beim Museum Barberini, indem er noch einmal durchzählt und auf gut ein Fünftel kommt, Anteil von Stillleben an Van Goghs malerischem Werk. Und so möchte man dann in dieser Ausstellung quasi demonstrieren, dass sich doch über die Stillleben sehr viel mehr vermitteln lässt. Die ganze Entwicklung Van Goghs über seine Beziehung zur Natur, seine Farbexperimente, seine biografischen Situationen, die sich zum Teil darin auch widerspiegeln.
Und was sagen denn diese Bilder aus über die künstlerische Entwicklung von Van Gogh?
Ja, das muss man vielleicht zusammenfassen. Das Entscheidende ist hier sicherlich die Phase zwischen 1886 und 88, als Van Gogh also in Paris war und dort sehr schnell Bekanntschaft mit den Realisten und Impressionisten machte. Über die wusste er vorher zwar schon was, aber deren Bilder hatte er bis dahin eigentlich nie im Original gesehen. Und in diesen zwei Jahren entstehen allein über 30 Blumenstillleben. Da setzt er sich also künstlerisch, malerisch mit völlig neuen Fragen auseinander. Die Farben werden sozusagen zum Gegenstand ständiger Experimente. Er lernt das Werk eines Malers Adolf Monticelli kennen, einen Blumenstilllebenmaler in seiner Zeit relativ bekannt, aber auch geht er gleichzeitig schon erkennbar eigene Wege. Sie sehen zum Beispiel hier einen Flieder, 1887 gemalt, mit so groben, pastosen Pinselstrichen, die so die Blütenstruktur so plastisch fühlbar machen, dass sie aus dem Bildraum rauszuragen scheinen. Oder er experimentiert mit Komplementärkontrasten und später haben wir dann so in seinen Bildern eben auch immer diese gegeneinander gesetzten Schraffuren geradezu, die wir eben, ja, diesen Hintergründe, die Flächen zu pulsieren zu lassen scheinen und geradezu, ja, unglaubliche Stillleben auch erschaffen. Trauben, Zitronen, Birnen auf einer Tischdecke, die geradezu bewegt wie ein Wasser zu sein scheint. Das sind keine Fingerübungen mehr. Das ist wirklich malerisch auch ein Kategorienwechsel.
Seinen Weg in die Moderne haben Sie gerade nachgezeichnet. Nun ist das Stillleben ja auch ein klassischer Topos, gerade auch in der alten, in Anführungsstrichen, niederländischen Malerei. Wie hat er denn an die Tradition der alten Meister angeknüpft?
Ja, das steht am Beginn dieser Ausstellung, die auch insgesamt sich chronologisch versteht. Also wo Sie hier einige Werke Van Goghs sehen können, aus seiner Frühzeit, unter anderem sein quasi Nummer 1 aus seinem Werkverzeichnis, Stillleben mit Kohl und Klompen, wobei Klompen eben diese Holzschuhe sind, die man in den Niederlanden Niederlanden kennt. Das kommt von 1881, dieses Bild, und entspricht so in diesen ganz dunklen Farbtönen aus Grau und Braun eben noch sehr stark dieser niederländischen Stillleben-Tradition des 17. Jahrhunderts. Daran hat sich Van Gogh auch in seinen ersten Jahren als Maler ab 81 sozusagen orientiert, vor allem mit Hilfe von Lehrbüchern. Und hier probt er vor allem so in diesen sehr gedeckten Tönen zahlreiche Farbnuancen. Aber das ist noch nicht der Kolorist, den wir eben später in Paris aufblühen sehen und der dann später auch gegen Ende seines Lebens dann wirklich ganz freie, ganz expressive Stilllebeninterpretationen macht, die auch seine eigene Lebenssituation widerspiegeln.
Es ist ja nicht so einfach, dem Schaffen von Van Gogh etwas Neues hinzuzufügen in einer Ausstellung. Wie ist das hier gelungen, ganz kurz zum Schluss?
Ja, grundsätzlich ist dieser Nachweis gelungen, dass man die Stillleben Van Goghs eben nicht nur in die zweite Reihe setzen sollte. Und ich finde, gerade an diesem sehr begrenzten Sujet lässt sich wunderbar diese Entwicklung eigentlich zeigen, wie er versucht, selbst die realistische Malerei noch zu überbieten, wie er versucht, mit der Farbe direkt in diese Gegenstände hineinzugehen und quasi die Schranke des Bildes mit der Farbe selbst noch radikal einzureißen. Also durchaus beeindruckend.
Stillleben von Vincent van Gogh ab morgen zu sehen im Museum Barberini. Carsten Probst war das. Vielen Dank. Wie frei ist die Kunst? Die Antwort auf diese Frage lag jahrhundertelang in der Toleranz des jeweils Herrschenden bzw. des Auftraggebers begründet. War der zufrieden? War die Kunst frei? Wenn nicht, dann mussten etwa hunderte von nackten Hinterteilen übermalt werden, wie bei Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, oder der Künstler Hals über Kopf das Land verlassen, wie Schiller nach den Räubern. Gemessen daran ist die Kunst heutzutage ziemlich frei, aber Stoff für politisch-gesellschaftliche Kontroversen bietet sie dennoch. Darf man zum Beispiel den Aachener Kunstpreis an Walid Rath vergeben, der sich kritisch zur Politik Israels äußert? Und wie hält man es mit einem Maler wie Axel Krause, der sich offen für die AfD ausspricht und deshalb von einer Ausstellung ausgeschlossen wurde? Oder Stichwort Nobelpreis an Peter Handke. Sind Kunst und Gesinnung zu trennen und inwiefern muss die Kunstszene auch Raum bieten für Polarisierungen oder gar Polemik? Angesichts der Vorwürfe gegen einen homogenen Kunstbetrieb stellten sich gestern Künstler, Kuratoren und Kritiker die Frage, wie frei ist die Kunst? Cornelius Wullenkemper hat die Diskussion, die von Deutschlandfunk Kultur und dem Deutschen Kulturrat veranstaltet wurde, verfolgt.
Politische Angriffe auf die Kunst und den Kunstbegriff sind keineswegs ein zeitgenössisches Phänomen. Gegenwärtig allerdings hat die Debatte darüber, welche Kunst Raum erhalten und staatlich gefördert werden sollte, eine gesellschaftliche Breite erreicht wie nie zuvor. So argumentierte zu Beginn der Berliner Diskussion die Kunsthistorikerin und Journalistin Julia Voss.
Das, was wir jetzt erleben, hat trotzdem eine neue Qualität insofern, als wir einerseits in einer Umbruchssituation sind, wo viel mehr Leute sich Gehör verschaffen können. Das hat was mit dem Internet zu tun. Und die andere Seite ist, dass tatsächlich in dieser Umbruchssituation, und das halte ich für eine positive Entwicklung, viel mehr Leute verlangen, gehört zu werden.
Aber trägt nicht gerade der massenhafte Wunsch nach Aufmerksamkeit, der Drang, möglichst schnell und punktgenau Meinungen zu äußern, zur Polarisierung der Debatte bei? Die Möglichkeit, sich öffentlich Gehör zu verschaffen, nutzt derweil nicht nur das kritische Publikum, sondern auch die Kreativen selbst. Der Künstler Norbert Bisky ging bei der Diskussion über die Kunstfreiheit auf den Fall des Leipziger Malers Axel Krause ein. Dessen als rechtspopulistisch empfundene Internetposts hatten dazu geführt, dass die jährliche Sammelausstellung der Spinnerei Leipzig abgesagt wurde, nachdem einzelne Künstler ihre Werke aus der Schau zurückgezogen hatten.
Wenn ich etwas ganz besonders Hasserfülltes auf meinem Social-Media-Kanal poste, führt das zu einem direkten Karrierebooster. Offensichtlich werden hier Strategien angewandt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, von denen ich glaube, dass man sie nicht unterstützen sollte. Keine Ahnung, wie ich mich da verhalten hätte, wenn ich zu dieser Ausstellung eingeladen worden wäre. Ich glaube, dass es besser ist, eine Diskussion auszuhalten, auch die Leute mit ihrem Hass zu zeigen. Ich glaube, dass man mit denen reden muss, dass es kein Weg ist, sozusagen sich da zurückzuziehen oder zu verstecken.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Werk und Gesinnung? Müssen Künstler zugleich integere Menschen sein, die bestenfalls auch den Wertvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft Genüge tun? Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Ulrich Kuhn, betonte, man könne keine sauberen Menschen kreieren, denen allein man das Recht auf künstlerische Tätigkeit zuspreche.
Da ist man sehr schnell so weit, dass die halben Museen leer sind, weil wahrscheinlich der komplizierte, der komplexe, der abgründige Charakter teilweise Voraussetzung ist für das, was man an Kunst generiert. Und das hat mit der Theaterliteratur natürlich auch zu tun und auch mit den Werken selber. Deswegen glaube ich, die müssen relativ viel Raum haben, die Charaktere, die dahinter stehen, auch. Und da müssen wir allerdings die Auseinandersetzung auch nicht scheuen.
Dass die Vertreter der politischen Opposition mit parlamentarischen Eingaben vermehrt die Subventionierung von, Zitat, entstellter Kunst kritisieren und von der staatlichen Kulturförderung die Vermittlung von nationaler Identität fordern, offenbart ein für das 21. Jahrhundert zumindest bemerkenswertes Kunstverständnis. Derweil müssen sich Museen auch den unbequemen Künstlern öffnen und zugleich ihre Positionen kritisch reflektieren, so Alfred Weidinger, Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig.
Heute fragt die Gesellschaft danach. Heute ist es wichtig, nicht nur den Namen hinzuschreiben der Porträtierten, sondern auch die Provenienzgeschichte. Die Menschen kommen mit einer Erwartungshaltung ins Museum und erwarten das von dir. Was ich meine, ist einfach wichtig, ist, dass man es kontextualisiert. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft insgesamt viel, viel kritischer geworden sind, was auch gut ist.
Die Autonomie der Kunst gegenüber dem kollektiven gesellschaftlichen Konsens wurde bei der Debatte in Berlin als kostbares Gut verteidigt. Die Gesinnung des Künstlers und sein Werk stehen demnach nur in einem mittelbaren Zusammenhang, wobei die Grenzen zwischen Kunstfreiheit und Hasspropaganda behutsam und fallweise zu untersuchen sind. Dass lauter gute Menschen schlechte Kunst machen, kann schließlich niemand wollen.
In Berlin wurde über die Freiheit der Kunst diskutiert. Cornelius Wüllenkämper war dabei. Eine Brücke aus Papier spannt sich hunderte von Kilometern durch Europa und verbindet deutsche und ukrainische Autorinnen und Autoren. Brücke aus Papier, unter diesem Namen trifft man sich seit 2015 einmal im Jahr zu Lesungen, Konzerten und Kunstaktionen, bislang immer in ostukrainischen Städten und jetzt zum ersten Mal in Deutschland, in München. Und das wurde von den Literaten und ihren Fans regelrecht aufgemischt, wie Katrin Hilgruber berichtet.
Seit den Studentenkrawallen der 60er Jahre sind revolutionäre Momente in Schwabing selten geworden. Das änderte sich am Mittwochabend, als die bekannteste Buchhandlung der Leopoldstraße von Ukrainerinnen und Ukrainern förmlich überrannt wurde. Sie waren gekommen, um ihre Landsleute Taras und Jurko Prochasko zu hören und roten Krimsekt zu trinken. Und so sah sich der Buchhändler Michael Lemling mit einer Lage konfrontiert, die selbst Lenin herausgefordert hätte, der einst unter einem Decknamen um die Ecke in der Kaiserstraße wohnte.
Irgendwas ist anders und plötzlich kommt hier ein Moment der Spontanität ins Rollen, mit dem wir nicht gerechnet haben. Also sie sind einfach spontan vorbeigekommen, viel zahlreicher als das normalerweise der Fall ist. Also was heute Abend wirklich passieren wird, ich weiß es auch nicht. Ich sehe aber die angekündigten Personen.
Nach 4 Treffen in der Ukraine ist das Schriftstellerprojekt Eine Brücke aus Papier an seinen Ursprungsort München zurückgekehrt. Der Initiatorin Verena Nolte ging es darum, Bilanz zu ziehen.
Wir sind von hier aus aufgebrochen. Und ich bin auch oft gefragt worden, was macht ihr da in der Ukraine?
Von der ersten Begegnung im Jahr 2015 in der galizischen Kulturmetropole Lemberg ist die Brücke aus Papier immer weiter nach Osten gezogen. Es folgten das zentralukrainische Dnipro, wo einst unter strengster Geheimhaltung sowjetische Raketen produziert wurden, und das architektonisch herausragende Charkiw, die Hauptstadt der Sowjetukraine, deren geistige Elite im Stalinismus ausradiert wurde. Politisch brenzlig war das Treffen im August letzten Jahres in Mariupol, unweit der von prorussischen Separatisten besetzten Gebiete. Kurz darauf kam es zu einem militärischen Zwischenfall im Asowschen Meer. Die Autorin Noemi Schneider verarbeitete ihre Mariupol-Eindrücke zu lakonischen Versen.
Mariupol. Im Meer soll man nicht baden, die Luft besser nicht einatmen. Platanen rauschen im sauren Regen, die Vögel sind fort. Im Stahlwerk fliegen Funken. Was tun? Gedichte in den Sand spucken und auf bessere Zeiten hoffen.
Als Paten der Brücke aus Papier gelten die Schriftsteller und Musiker Juri Andruchowitsch aus Galizien und Serhi Jadan aus Charkiw. Sie wollen mit deutscher Unterstützung die Kulturszene der Ukraine stärken, die seit 2014 von einem nicht erklärten Krieg zermürbt wird, aber auch zu einem neuen Zusammenhalt gefunden hat. Undenkbar wäre das Brücke-Netzwerk ohne engagierte Übersetzerinnen und Übersetzer wie Jurko Prochasko. Der Lemberger Germanist bescherte dem vollbesetzten Lyrikkabinett mit Oleg Kozarev eine echte Entdeckung, einen Ecce-Poeta-Moment.
Oleg Kozarev steht mit seinem lyrischen Namen gleichermaßen fest in diesem wunderbaren Boden, auf dieser schwarzen ukrainischen Erde, der Steppe bei Charkiw, wo er auf die Welt gekommen ist. Und das Agrarische liegt ihm genauso wie das Avantgardistische. Er vermag, die Vegetation in seiner Lyrik aufzufangen, genauso gut wie Meteorologie, wie Erotik, wie Liebe, wie Industrie, wie Geschichtsläufe. Er ist authentisch und das auch seit über 20 Jahren.
Wie tanzt die gewaschene Wäsche im Wind? Schwarz und weiß. Schwarz und weiß. Und wie die ersten Gewächse aus der Erde die Hände recken, als ob sie den Rhythmus klatschen sollten, schwarz und weiß.
Am kommenden Montag wird der bislang nur in Auszügen übersetzte Oleg Kozarev im Berliner Literaturhaus über 10 Merkwürdigkeiten der ukrainischen Avantgarde sprechen. Das verheißt weitere revolutionäre Momente.
Eine Brücke aus Papier. Das deutsch-ukrainische Schriftstellertreffen fand diese Woche in München statt und setzt sein Jahrestreffen nächste Woche in Berlin fort. Zwischen Deutschland und der Ukraine liegt Polen und dort wurde 1985 die Fotografin Joanna Piotrowska geboren. Heute lebt sie in London und hat schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Ihre Bilder, Schwarz-Weiß-Fotografien, die meist zwischenmenschliche Beziehungen ausleuchten, gekonnt arrangiert und psychologisch aufgeladen, sie wurden schon im MoMA oder in der Londoner Tate gezeigt. Und jetzt versammelt das Kunstmuseum Basel alte und neue Bilder von Joanna Piotrowska. So einfühlsam sie in ihren Bildern auch sein kann, das ist nur eine Seite. Die andere sind verstörende Bilder von mehrdeutigen, rätselhaften, verstörenden Objekten, die sie ebenso nüchtern wie klassisch in Szene setzt. Astrid Tauch hat die Ausstellung in Basel gesehen.
Irritation ist das erste Gefühl, das einen beschleicht in dieser Ausstellung. Denn was sollen die Schwarz-Weiß-Fotos von leeren Tiergehegen? Kein Tier weit und breit, nur gespenstisch leere Käfige. Für Joanna Piotrowska sind das Orte der Gefangenschaft und gleichzeitig geschützte Räume für Zootiere beispielsweise. Die Fotokünstlerin spielt mit der Mehrdeutigkeit von Gegenständen und sie stellt immer den Bezug her zu dem Erschaffer dieser Objekte und seinen Intentionen, dem Menschen. Kunsthallendirektorin und Kuratorin Elena Filipovic.
Joanna realized that
die Gehege basieren auf dem Bedürfnis des Menschen nach Kontrolle und sie sind nach menschlichen Bedürfnissen gebaut. Spielplatz, Schlafplatz, Platz zum Essen. Tiere in freier Natur haben aber keinen extra Raum zum Schlafen oder Spielen. Wenn die Künstlerin leere Käfige zeigt, spricht sie im Grunde über den Menschen, der das Wilde domestizieren will, zum eigenen Vergnügen und um dieses Wilde zu bewachen.
For their pleasure, for their observation.
Fotos von metallischen Objekten mit rätselhaftem Zweck führen in die Irre. Es sind keine Waffen oder Foltergeräte, sondern Tiergreifer, die beim Einfangen von Schlangen genutzt werden. Objekte, die die Macht der einen Kreatur über die andere demonstrieren. In der Mitte des Raums stehen hölzerne Spindeln, die den Besucher wie ein Tier durch Gitterstäbe blicken lassen und die den Fotografien eine plastische Dimension hinzufügen. Eine Fotoserie von 2013 zeigt Menschen in ihrer häuslichen Umgebung. Zwei Brüder räkeln sich nebeneinander auf dem Teppich, sie schauen sich nicht an. Das vermutlich inszenierte Bild bietet viel Platz für Spekulationen. Joanna Piotrowska versucht mit ihren Familienaufstellungen, die sich an den Theorien des Psychoanalytikers Bert Hellinger anlehnen, das eigentlich Nicht-Sichtbare zu zeigen.
As a visitor, as a spectator looking at her images,
Wenn man ihre Fotos sieht, weiß man nicht, sind das Bruder und Schwester oder ist es die Mutter? Man kennt die familiären Beziehungen nicht, aber man spürt die Spannung zwischen ihnen. Als Fotografin möchte sie etwas erklären, was nicht sichtbar ist, wie man es einfängt, was letztlich auf dem Bild passiert. Ambivalente Gefühle lösen auch Piotrowskas Nahaufnahmen von Körperteilen aus. Eine Hand zeigt auf das Brustbein, eine Stelle am Körper, an der man besonders verwundbar ist. Um sich vor Angriffen zu schützen oder um den effizientesten Angriffspunkt zu zeigen? Das bleibt offen. Ähnlich mehrdeutig die Fotoserie von jungen Frauen. Sie wurden in Selbstverteidigungsposen fotografiert. Die Bewegungsabläufe sind erstarrt. Sie vermitteln sowohl Aggressivität als auch Abwehr. Ist es eine Umarmung oder wird das Gegenüber verletzt? Gerade in den Selbstverteidigungsbildern sieht man, es ist eine Frage von Macht. Wer hat die Macht über wen und wie? Piotrowska will wissen, wie fotografiert man Macht. Und es geht auch um Kontrolle. Es gibt ein sehr starkes Bild. Man sieht die Hände auf dem Gesicht eines anderen. Eine Selbstverteidigungsgeste, um den anderen zu verletzen. Die Künstlerin will zeigen, wie kann eine Person die Kontrolle über eine andere haben und wie schützt man sich davor, was eine starke Metapher ist für die Welt, in der wir leben. Unergründlich, ambivalent, unbehaglich. Das Weltbild der jungen Fotografin Joanna Piotrowska lässt wenig Optimismus aufkommen. Denn der Versuch, Macht und Kontrolle auszuüben über Tier wie Mensch, scheint uns, wenn es nach ihr geht, allen fest eingeschrieben. Eine düstere Sicht auf den Menschen.
Fotografien von Joanna Piotrowska am Kunstmuseum Basel. Astrid Hauch hat sie gesehen. Und jetzt noch die Kulturmeldungen, heute mit Stefan Koldhoff.
Die Fähigkeit, die eigene Kultur zu lieben, ohne andere zu hassen, das kann nicht nur einfach theoretisch gemacht werden. Man muss Jugendliche mit ganz anders denkenden Menschen aus anderen Kulturen zusammenbringen, wirklich ernsthaft über ganz brisante Themen, die diese kulturellen Gruppen voneinander unterscheiden und auch miteinander in Konflikt bringen. Und zu sehen, ja, man kann hart und höchst kritisch miteinander umgehen und gleichzeitig einander menschlich schätzen.
Und deshalb, so schrieb der Philosoph und Psychologe Carlo Strenger in einem seiner Bücher, dürfe und müsse sich die westliche Kultur auf die Werte der Aufklärung rückbesinnen und sie benutzen. Und er wies darauf hin, dass die westliche Kultur durch relativistische Tendenzen, die die Verteidigung dieser Werte unmöglich machen, stark geschwächt worden sei. Im Alter von 61 Jahren ist Carlo Strenger in Tel Aviv gestorben. Er war 1958 in Basel geboren worden, hatte Freud und Nietzsche gelesen, war vom orthodoxen Judentum zum säkularen Atheismus gewechselt. Er schrieb über Themen wie israelische und europäische Politik, den Nahostkonflikt und kulturelle Fragen, unter anderem für die konservative Neue Zürcher Zeitung wie für die linksliberale Haaretz. In einem seiner letzten Bücher mit dem ironischen Titel »Diese verdammten liberalen Eliten« begründete Strenger, warum gerade diese Gruppe zum zentralen Feindbild internationaler Rechtspopulisten wurde. Carlo Strenger galt als einer der kreativsten Theoretiker der Gegenwart. Teile der ältesten römischen Bibliothek nördlich der Alpen sollen von heute Abend an in Köln zu sehen sein, eine Auswahl jener Fundstücke nämlich, die 2017 südlich der Antoniterkirche in der Innenstadt freigelegt wurden. Bei Bauvorbereitungen stießen Archäologen damals auf die Überreste eines großen repräsentativen Gebäudes mit mindestens 2 Geschossen, 20x9 Meter groß, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Die nischenartige Gliederung der Innenwände und Vergleiche mit anderen Gebäuden lassen den Schluss zu, dass es sich um ein Bibliotheksgebäude handelt. Dessen massives Fundament wird unter dem Neubau eines Gemeindezentrums erhalten bleiben. Ein Teil der Bibliothek soll zudem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dafür werden nun Spenden gesammelt, noch fehlen rund 200.000 Euro. Was dem Lokaljournalisten der Kaninchenzüchterverein ist, sind dem Kulturjournalisten die Brieftaubenzüchter. Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter, um genau zu sein, der bemüht sich nämlich erneut um die Aufnahme des Brieftaubenwesens in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes und hat deshalb eine neue, überarbeitete Bewerbung eingereicht. Das teilte sein Präsident heute in Essen mit. Die erste Bewerbung für das Verzeichnis war im vergangenen Jahr abgelehnt worden, weil darin gesellschaftliche Kontroversen um Tierhaltung und Nutzung nicht thematisiert wurden. Eine Entscheidung über den neuen Antrag wird nun für Dezember 2020 erwartet.
Und das war Kultur heute. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema dann die PKW-Maut, die Debatte über einen Untersuchungsausschuss. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.